Mittwoch, 23. Oktober, 20 Uhr ungefähr, kurz vorher. Aufnahme läuft. Hallo aus dem House of Communication. Hallo am Ende des ersten Tages der Medientage München. Heute bewegen wir uns zwischen US-Wahl, der Kunst des Miteinanderredens, KI und Trash-TV. Alles heute dabei gewesen, aber der Reihe nach. Jetzt geht's los. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now, der Es sind die Medientage-Folge.
Das Motto in diesem Jahr ist Realities. Und wenn man über gesellschaftliche Realitäten spricht in diesen Tagen, dann kann man nicht außen vor lassen, dass unsere liberalen Demokratien unter gehörigem Beschuss stehen durch Polarisierung und Extremismus. Wenn wir über Realitäten sprechen, dann landen wir aber auch ganz schnell bei dem rasanten Fortschritt der generativen KI und wie die manchmal dafür sorgt, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können zwischen Realität, Reality und Deepfake. Und wenn ich ganz persönlich über Realitäten nachdenke, dann denke ich viel darüber nach, dass ich diesen Sommer intensiv unterwegs war, insbesondere in den drei ostdeutschen Bundesländern, in denen gewählt wurde. Und da habe ich natürlich versucht, so mit den verschiedensten Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven ins Gespräch zu kommen und hatte manchmal den Eindruck, dass es da auch so Parallelrealitäten gibt, wo jeder und jede in ihrer eigenen Wirklichkeit leben. Was haben wir als Medienschaffende da für eine Verantwortung? Wie können wir Realitäten prägen oder auch schützen?
Journalistin Eva Schulz hat mit diesen Worten heute den großen Eröffnungsgipfel der Medientage München eröffnet und damit den Ton und die Themen für das gesetzt, um das es in diesen drei Tagen gehen wird. Sie hat den Gipfel moderiert und genau wie eine fantastische Moderation gehören auch die Begrüßungsworte von Dr. Thorsten Schmiege zum Gipfel, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien ist, für alle, die es nicht wissen.
Tatsache ist, Polarisierung und Extremismus spalten freiheitliche Gesellschaften. Desinformation, Halbwahrheiten, Hass und Hetze beeinflussen das gesellschaftliche Klima und gefährden im Letzten sogar den demokratischen Diskurs. Das nutzen radikale politische Kräfte aus, weltweit. Aber das hinterlässt auch bei uns hier in Deutschland, in Bayern, Spuren. Es führt zu einer Skepsis gegenüber Demokratie, gegenüber Medien und da ganz besonders auch gegenüber etablierten Medien mit fatalen Folgen. Aber wie kann zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder Vertrauen zurückgewinnen in den Teilen der Bevölkerung, wo das verloren gegangen ist? Müssen Medien darauf vielleicht auch mal selbstkritisch reagieren? Und welche Rolle können Medien spielen, um Gemeinschaft zu stiften und einer Gespaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken?
Um dieser Spaltung entgegenzuwirken oder vielleicht kann man auch sagen, den Rissen an den verschiedensten Ecken dieser Gesellschaft, dafür tritt natürlich auch der Bayerische Rundfunk an, unter der Leitung von Intendantin Dr. Katja Wildermuth. Sie will die Aufgabe mit Optimismus angehen.
Wir sehen diese Schwierigkeiten überall und wir dürfen nicht vergessen, dass, was auch Sie vorher schon Fake News genannt haben, war ja irgendwann mal ein Begriff von Populisten, um uns zu diskreditieren, um sozusagen zu diskreditieren, dass es überhaupt sowas wie Wahrheit gibt, sondern Wahrheit, die einem nicht gepasst hat, wurden Fake News Media Provenienz vorgeworfen. Aber was mich optimistisch stimmt, ist, wir haben in Deutschland noch eine sehr gute, vielfältige Qualitätsmedienlandschaft. Das macht uns resilient. Daran müssen wir arbeiten, dass das so bleibt. Was mich auch optimistisch stimmt, ist, dass nach allen Umfragen und auch nach den alleraktuellsten Umfragen zum Beispiel in Bayern noch 80% der Menschen dem Bayerischen Rundfunk, den Öffentlich-Rechtlichen vertrauen. Und zwar gerade wieder bei jungen Leuten. Und was wir dagegen tun. Ich möchte nur zwei Sachen nennen. Das eine ist, wir gehen tatsächlich wieder viel mehr vor Ort. Wir werden einen Teil dieses schnellen Nachrichtenkonsums und der schnellen Nachrichtenproduktion, die wir gesehen haben, ja von KI übernommen wird. Wir werden das gegenrecherchieren müssen und so weiter und so weiter. Aber Wir werden uns viel mehr konzentrieren, so ist auch unsere Programmstrategie, auf Einordnung, auf Hintergründe, auf Kontextualisierung, auf verschiedene Positionen und vor Ort sein.
Vor Ort sein, das ist nicht nur für den BR, nicht nur in Bayern, die ein entscheidender Faktor, sondern auch für Rieke Havertz, die internationale Korrespondentin von Zeit Online. Die ist gerade in Washington und berichtet über den US-Wahlkampf, unter anderem für ihren Podcast Okay America. Und die größte Herausforderung dabei ist für sie?
Zugänge. Es ist super schwierig geworden, Menschen zu treffen, die wirklich mit einem sprechen wollen. Das gilt nicht nur auf politischer Ebene, also auf dem Capitol Hill war das schon immer schwierig, zum Beispiel Abgeordnete dazu zu bekommen, mit deutschen Medien zu sprechen, weil sie sagen, da gibt's überhaupt keine Initiative für uns, das zu machen, weil ihr schreibt ja nicht für unsere Wähler. Also das ist etwas, was immer schon ein Problem war. Aber ich war zum Beispiel gerade am Wochenende in Pennsylvania, um eine Geschichte zu machen aus einem dieser wichtigen Battleground States. So wie alle anderen bin ich halt jetzt auch da und man merkt den Menschen die Erschöpfung an, dass sie eigentlich keine Lust mehr haben, mit Journalistinnen zu sprechen und vor allen Dingen, wenn man mit Menschen spricht, die eher Trump wählen würden, die haben eine große Skepsis gegenüber Medien entwickelt. Also da habe ich mit vielen gesprochen, die gesagt haben, na, mit dir rede ich noch, weil du bist aus Deutschland. Und da können sie, glaube ich, nicht ganz genau einordnen, sind wir jetzt auch diese Fake News, von denen Trump immer spricht, oder ist es noch was Gutes, was wir machen? Insofern sind Zugänge wirklich die größte Herausforderung geworden und man muss sehr viel Zeit für diese Recherche einplanen.
Ihr Podcast-Partner Klaus Brinkbäumer, Journalist und Autor, identifiziert noch eine weitere Herausforderung, die gerade jetzt im US-Wahlkampf aus seiner Sicht wichtig ist, aber eben nicht nur dort.
Ich nenne es mal die Neugierde bewahren, wirklich offen zu sein, wie Rieke es gerade beschrieben hat, ist wichtig. Und für mich folgt daraus, dass wir Journalistinnen und Journalisten im besten Sinne in der Mitte der Gesellschaft sein sollten. Und das heißt, wenn man es ein bisschen weiterdenkt, dass wir einer Verlockung, einer Versuchung widerstehen müssen. Diese Versuchung besteht jedenfalls in den USA darin, sich eindeutig auf eine Seite zu schlagen. Und das tun sehr viele Medien dort, weil es lukrativ ist. Ne? Fox News weiß, dass die Menschen, wenn es besonders hitzig, besonders aggressiv wird, wenn Donald Trump besonders gefeiert wird, dass dann die Quoten steigen, dass dann die Werbeeinnahmen steigen, dass es lukrativer ist. Es ist lukrativer für Fox News als neutralen, ausgewogenen Journalismus zu machen. Das Gleiche gilt für MSNBC auf der anderen Seite und entsprechender Journalismus wird gemacht. Dem zu widerstehen und zu sagen, nee, es ist unsere Aufgabe abzuwägen und zu analysieren und in der Mitte zu stehen und in beide Richtungen zu schauen, ist schwer genug, aber darum geht's, glaube ich.
Ja, die US-Wahl am 5. November, die wird noch häufiger Thema sein bei den Medientagen und auch hier im Podcast. Aber das ist natürlich nicht das einzige Thema, denn ein weiteres, das wir immer wieder besprechen bei den Medientagen und so auch bei diesem Gipfel 2024, das ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Katja Wildermuth, haben wir ja schon gehört gerade, wie sie die Aufgabe angeht. Aber gerade wird ja auch viel über mögliche Reformen mal wieder gesprochen, welche Angebote man abschaffen kann, ob Dreisat oder Arte, gekürzt werden und so weiter. Alles Fragen, die gerade verhandelt werden und die MinisterpräsidentInnen Deutschlands kommen dazu in diesen Tagen zusammen, um genau darüber zu beraten. Und das wird alles spannend zu beobachten sein in den nächsten Tagen. Markus Söder, der Vertreter aus Bayern, bayerischer Ministerpräsident, war beim Gipfel auch dabei und hat seine folgende Sicht darauf geäußert.
Also ich bin ja ein Kind des Öffentlich-Rechtlichen, habe es ja vorhin erzählt, habe volontiert beim Bayerischen Rundfunk, deswegen ist meine Liebe da unendlich groß und könnte ja auch theoretisch passieren, dass wenn Wählerinnen und Wähler anders entscheiden, dass ich dann wieder zurück müsste. Ich habe damals den Intendanten, des ehemaligen Intendanten, einer der Vorgänger, Professor Scharf, gefragt, was würde man denn mit so einem wie mir machen, wenn er wieder zurückkommt? Er zog damals an der Pfeife. Es war damals noch erlaubt und sagte, weit, weit weg. So. Also, ich wäre wahrscheinlich Korrespondent für die Mongolei und Kirgisistan geworden. Also ich bin aber ein Fan des Öffentlich-Rechtlichen. Der ist unverzichtbar. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, in Zeiten, wo alle Maß halten müssen, braucht es das auch. 9 Milliarden Euro sind eine Menge Geld und wir haben gemeinsam auch mit den Sendern über Reformideen gesprochen, Spartenkanäle zu reduzieren, Hörfunkprogramme zu reduzieren von über 70, dann mal 10, 12 weniger zu machen, mehr Infoanteil zu erhöhen, was klassisch öffentlich-rechtlich ist, Sportrechte zu deckeln, weil das andere auch machen können, Overhead ein bisschen zu reduzieren. Wir haben ja da nicht beim Bayerischen Rundfunk, sage ich, aber bei anderen Sendern ganz muntere Beispiele, sogar bei Innenarchitektur um Sessel gesehen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass wir, ich habe vorhin schon von der Embedded-Struktur gesprochen, Plattform öffentlich-rechtlich-privat. Und zum Zweiten, wenn ich das noch ergänzen darf, auch gegenüber den Zeitungen, die wir brauchen, gibt neue Studien, wo Zeitungen verschwinden, wachsen Extreme an. Deswegen ist auch wichtig, dass presseähnliche Texte, also nicht der Hörfunkteil, nicht das Fernsehmoment in der Mediathek, sondern einfach geschriebene Texte, eine über Gebühren finanzierte Konkurrenz zum Privaten werden, was nicht gut ist. Diese Reformen sollten wir machen, dann können wir über mehr reden. Aber ich finde, in die jetzige Landschaft passt eine Beitragserhöhung nicht.
Unterstützung bekam der öffentlich-rechtliche Rundfunk beim Gipfel von privater Seite, nämlich vom COO von ProSiebenSat.1, Markus Breitenecker.
Ich finde, wir müssen da hier neu denken. Wir müssen auch die Medienpolitik hier neu denken, weil es gibt kein duales Rundfunksystem von heimischen Medien mehr. Wir haben auf der einen Seite die heimischen Medien, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, und auf der anderen Seite schon mehr als die Hälfte internationale Silicon Valley-Giganten und chinesische Unternehmen, die mehr als die Hälfte des Marktes absaugen. Das heißt, diese alte Konkurrenzdenke, ist es wirklich für uns gut, wenn es dem Öffentlich-Rechtlichen schlechter geht, wenn der jetzt keine Gebührenerhöhung oder keine Beitragserhöhung bekommt und beschnitten wird und reduziert wird, haben dann wirklich wir heimischen privaten Medien einen Vorteil? Ich finde, das müssen wir hinterfragen. Ich würde eher in Zukunft dafür plädieren, dass wir sagen, statt einem dualen Rundfunksystem sollten wir hin zu einem kooperativen Rundfunksystem oder Mediensystem kommen. Also Kooperation statt Konkurrenz für die heimischen Medien im Kampf gegen die internationalen Giganten.
Das ist die eine Sicht von der Seite der privaten Medien. Eine andere kam von Philipp Welte, der ist Vorstand bei Hubert Burda Media und er ist auch Vorstandsvorsitzender vom Medienverband der Freien Presse. Und seine Sicht bezog sich weniger auf Konkurrenz oder Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern er hatte eine, ja, durchaus heftige Kritik an der Bundesregierung mit dabei.
Und wir haben gefeiert 75 Jahre der Deutschen Journalistenschule in München und alle hatten Tränen der Rührung in den Augen, als unser Bundeskanzler von seinem Prompter abgelesen hat, dass die freie Presse ein wesentlicher Beitrag zur Demokratie ist und dass es ohne die freie Presse keine Demokratie gibt, stand da zu lesen, hat er abgelesen. Wenige Wochen später hat seine Staatsministerin, die für uns zuständige Staatsministerin, per Pressemitteilung die lange, lange diskutierte Förderung der periodischen Presse per Pressemitteilung einfach abgesagt. Da gab es nicht mal eine Diskussion drüber. Zwei Legislaturperioden lange versuchen die deutschen Verlage mit den jeweiligen Regierungen, stand sogar eben zweimal schon im Koalitionsvertrag, darüber zu reden, wie kann eigentlich die Exekutive, wie kann die Legislative in diesem Land die freie Presse unterstützen? Und wie gesagt, wenige Wochen nach dem pathetischen Äußerungen zur freien Presse wird es lapidar mit Pressemitteilung einfach wieder vom Tisch geräumt. Und das finde ich, es ist eine Art, mit uns umzugehen, die ich nicht schwer erträglich finde.
Kleine Side Note übrigens. Ich war auch bei der von ihm angesprochenen 75-Jahr-Feier der Deutschen Journalistenschule in München. Und ja, Olaf Scholz hat seine Rede abgelesen. Aber zumindest in meiner Ecke hatte niemand Tränen der Rührung in den Augen während seiner Rede. Naja, aber das nur am Rande. Nicht am Rande, sondern mittendrin verhandelt wird bei diesen Medientagen das Thema künstliche Intelligenz. Wow, was für ein Übergang. Es prägt die Transformation der Branche und die Gespräche hier bei den Medientagen. Beim Gipfel hat Henry Eider das Thema aufgegriffen. Er ist weltweit führender Experte für KI, Deepfakes und die generative Revolution. Und ja, er hat sehr deutlich gemacht, was sich da gerade so ganz grundlegend verändert.
So in this age of kind of highly accessible tools and we're seeing this kind of slop content spreading everywhere, it may seem kind of funny or it may seem like only certain people, elderly people, people with low media literacy are falling for this, but it has a really pernicious effect. Which is what we refer to as the liar's dividend. This idea that when anything could be faked, or sorry, anything can be faked, anything could be faked. A new age of deniability where we can say, well, look, That sounds like me, but it's not me. It's not me as a deepfake. We've seen politicians around the world using this to dismiss inconvenient media of them online. We've seen this being used by Trump supporters. We've seen this being used by Elon Musk lawyers in legal courtrooms saying, well, look, how do you know that's our client's voice? It could be a deepfake. And indeed by Trump recently claiming that this image that was of Kamala Harris's rally was a fake. It was real. They'd just changed the saturation of the image. But again, the plausible deniability, the fact that it could be, you know, we know that this stuff is high quality now, is radically changing our landscape.
Henry Eider war das mit dem großen Blick auf die KI-Entwicklungen. Einen weiteren Blick auf KI eher so im alltäglichen Gebrauch, im Medienalltag, vor allem wenn es um Bewegtbild geht, den bekommt ihr auch noch später im Podcast zu hören. Da habe ich heute ein Gespräch geführt, also lohnt sich weiter zu hören, also so ganz grundsätzlich, hoffe ich. Aber zunächst mal, harter Themenschnitt, jetzt spricht Erotikmodel und Reality-TV-Star Michaela Schäfer darüber, was sich beim Trash-TV eigentlich so verändert hat. Ja, das sind die Medientage München. Da gibt es eben alle Medienrealitäten.
Also ich erlebe schon eine gewisse Verzweiflung jetzt bei den neuen Reality-Stars. Also zu meiner Zeit, ich habe 2006 angefangen, also im Dschungel war ich 2012, da gab es kaum Reality-Formate. Da habe ich mich auch gar nicht mit beschäftigt, so mit Reality-Format-Hopping. Ja, jetzt, wenn ich mit jungen Reality-Stars spreche, die sind schon ganz verzweifelt. Oh Gott, jetzt war ich gerade bei Beauty and the Nerd. Gott, was kommt als nächstes? Ich muss ins nächste Format. Sind wirklich verzweifelt. Das gab's damals nicht. Ich habe ja damals auch trotzdem viele Formate gedreht, aber ich wurde auch wahnsinnig viel gebucht, obwohl ich gar kein Drama gemacht habe. Ja, weil es gab ja kaum Reality-Stars. Es gab kaum Menschen, die bereit waren, sich vor die Kamera zu stellen und über ihr Leben zu sprechen, ehrlich und auch wirklich alles zu zeigen. Und mittlerweile ist es so, die rennen einem ja die Bude ein. Ja, und ich bezweifle auch manchmal, ob das alles so stimmt, was die erzählen. Also es ist einfach, ja, es gibt mehr Formate, es ist viel mehr Konkurrenz. Ich merke das auch selber. Ich werde bei vielen Formaten gar nicht mehr angefragt. Ich weiß auch warum. Weil ich in deren Augen teilweise auch zu langweilig bin, ne? Die pöbelt nicht, die
dezent insgesamt auch
wahrscheinlich. Ja, ist nicht laut und ich bin ehrlich, ich dachte eigentlich wirklich, natürlich, ich kann auch laut sein, aber mich provoziert ja auch keiner. Die haben irgendwie alle viel zu großen Respekt. Ich war mit Valentina bei Promi Big Brother und ich dachte, oh Gott, mit der knallt's doch, ne? Die wird mich so provozieren. Na, gar nichts war. Die war ja so lieb und nett zu mir. Ich hätte mal Bock.
Ja, aber wer jetzt denkt, zum Beispiel so Banausen wie ich, dass Trash-TV nur belangloser Quatsch ist, dem hat Kolumnistin, Podcasterin und Trash-TV-Ultra Anja Rützel aber mal so richtig widersprochen in dem Panel.
Was ich ganz toll fand, war, dass Elena Miras dort von ihren Depressionen erzählt hat. Ich wusste das nicht. Ich glaube, das wusste man generell nicht. Man hat nur mitbekommen, sie hat sich so rar gemacht auf Social Media eine Zeit lang und so. Und weil ich fand, dass wenn Elena Miras jemanden wie Gigi erklärt, dass auch starke Personen und auch so, Krawallschachteln im positiven Sinn und Leute, wo man denkt, die haben ihr Leben in der Hand und so weiter, dass auch die natürlich Depressionen haben können. Das fand ich so wertvoll und wie sie das erzählt hat und auch die Message gleich zu sagen, holt euch Hilfe, ich habe mir Hilfe geholt, es geht nicht anders, macht das so. Das fand ich richtig stark, weil ich glaube, dass da Leute erreicht wurden, die, da kann Kurt Krömer 10 Bücher schreiben, er wird, glaube ich, da diese Leute, die das dann sehen und denken, aha, nicht erreichen. Das fand ich super. Und dann fand ich toll, dass Kader, eine Frau meines Alters, was man ja auch selten sieht im Trash-TV, also wenn, dann sind es gleich irgendwie die älteren komischen Schrullen, die wahrsagen und irgendwie so ein bisschen... Das fand ich mega, dass da eine Frau stattfindet, die sagt, ja, ich habe Endometriose und hatte eine Gebärmutterentfernung und wie leide ich darunter und was sind so die Zipperlein, sag ich mal. Das fand ich richtig toll, weil das sich irgendwie ganz natürlich eingefügt hat, fand ich, und nicht so plakativ war und nicht so auf die Leidensdrüse.
Ja, wenn Dinge sich einfach einfügen und nicht nur plakativ dahergesagt sind, dann kann man sicher auch von einer gelungenen Kommunikation sprechen. Das würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen. Müsste man mal mit Professor Dr. Bernhard Pörksen sprechen, einem der Experten für Kommunikation in Deutschland, ob auch das gelungene Kommunikation war. Pörksen ist Professor in Tübingen und ein gern gesehener Gast bei den Medientagen, da er, ja, wie nur wenige beschreiben kann, wie ich finde, was es für gute Kommunikation eigentlich braucht. Und das klingt einfach, ist es aber nicht, wie wir natürlich in unseren Realitäten, in denen wir uns bewegen, immer mehr merken im Moment. Und seine Worte sind auch Worte, die für Medienschaffende immer wieder Stoff zum Nachdenken liefern.
Gerade wenn es schwierig ist, gerade in angespannten Situationen, gilt etwas sehr Einfaches. Erst die Beziehung, dann die Inhalte. Erst das Bemühen um ein ausreichend wertschätzend, ausreichend respektvolles Kommunikationsklima, dann die schwierigen Themen. Es gibt kein sicheres Rezept. Hier funktioniert das Rezept mal wirklich zum Ruin von Kommunikation als die pauschale Abwertung des anderen. Weißer alter Mann, hysterische Feministin, woke Tugendterroristin, Klimaraff, was auch immer, Herr Söder und Co. oder andere Mitveranstalter dieses herrlichen Tages so an grenzwertigen Vokabeln in Umlauf bringen, die pauschale Abwertung des anderen kränkt. Sie ruiniert Kommunikation unter Garantie.
Ich glaube übrigens, Markus Söder war nicht mehr da beim Vortrag von Professor Pörksen.
Es gibt ja in der gegenwärtigen Reflexion von Kommunikation, im gegenwärtigen Nachdenken über Kommunikation, so eine Verherrlichung von Authentizität. Die authentische Führungskraft, immer visionär, permanent auf Sendung, total berührbar, die Tür stets offen. Ich halte es für eine Übertreibung. Warum? Gelingendes Miteinanderreden, gelingende Kommunikation ist immer zweierlei. Sie ist einerseits wesensgerecht, passt zu mir, also authentisch. Und sie ist andererseits kontextadäquat, passt zur gesellschaftlichen Stimmung und Situation. Denken Sie an Christine Lambrecht zurück, die unglückliche Verteidigungsministerin, irgendwo auf einem Platz an Silvester stehend in Berlin. Die Raketen knallen nur so und sie spricht darüber, wie viel tolle Erfahrungen sie in Zeiten des Krieges im letzten Jahr hat machen dürfen. Passt zu ihr, womöglich authentisch, passt nicht zur Situation. Worauf will ich hinaus? Gelingendes Miteinanderreden, gelingende Kommunikation ist zweierlei, sagte ich, wesensgerecht und situationsadäquat. Was haben Sie mit diesem Schema, dem Prinzip der doppelten Passung? Aus meiner Sicht ein Analyseinstrument, um zu verstehen, wann Kommunikation misslungen oder gelungen ist. Denken Sie mal drüber nach. Die missglückte Beerdigungsrede, das Gespräch am Krankenbett, die dann doch irgendwie auf Verständigung setzende Konfliktanalyse. Entweder es passte nicht zu mir, man hat sich innerlich verbogen, oder es passte nicht zur Situation, oder es war alles verquer. Und noch etwas liegt in diesem Prinzip der doppelten Passung. Nicht nur ein Analyseinstrumentarium zur Verständnis und zum Verstehen von Kommunikationserfolgen oder Misserfolgen, sondern etwas anderes liegt darin, nämlich eine Art Prinzip der Vorbereitung. Wenn es wirklich um etwas geht, wenn es wirklich darauf ankommt, dann heißt die Aufforderung, die im Prinzip liegt, Selbstklärung. Wer möchte ich kommunikativ gewesen sein, wenn es darauf ankommt? Was möchte ich gesagt haben? Welche Botschaft will ich losgeworden sein, will loswerden? Selbstklärung? Die eine Dimension und Situationsklärung. Was ist die gesellschaftliche Situation, die Stimmung, der Horizont, vor dessen Hintergrund ich spreche?
Immer wieder schön und lehrreich, ihm zuzuhören. Ob mein Gespräch mit Jack Alomo, was jetzt noch kommt, ein Beispiel für gelungene Kommunikation war, das lasse ich gerne andere bewerten. Aber ich habe es zumindest versucht, mit dem KI-Experten und Gründer von Cream Labs AI über den gelungenen Alltagsgebrauch von KI zu sprechen.
Ich stehe auf, schmeiß den Kaktus um so, und verlasse den Raum.
Danke, dass dir der Kaktus aufgefallen ist.
Das ist ein sehr spannendes Objekt für einen Meetingraum. Verstehe.
Hat keine besondere Bedeutung, aber genau.
Ach, das ist doch schön. Gibt doch nichts Besseres, als sein so ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit mit einzubringen.
Genau, ja? So das ist exakt der Punkt. Und es ist immer ein guter Icebreaker, wie man jetzt auch wie man jetzt auch wieder merkt. Das funktioniert immer sehr gut. Jack Alomo ist nämlich da, hier bei uns im Podcast. Der ist KI-Experte und bei ihm kann man das auch mit Fug und Recht behaupten. Inzwischen gibt es ja dann doch tatsächlich relativ viele, die das sagen. Er beschäftigt sich aber nicht erst seit gestern mit dem Thema, schon dann, sondern auch länger in verschiedenen Positionen, ist zum Beispiel bei YouKnow, einem Full-Service-Anbieter für E-Learning-Lösungen und Erklärvideos, der ja zuständig für die KI-Innovationen. Er hat einen Cream Labs gegründet, Cream Labs AI, eine eigene Firma, wo er die Cream AI entwickelt. Auch ein Thema, worüber wir sicherlich gleich kurz sprechen werden, was es denn damit so auf sich hat und was, wie das auch Unternehmen und Mitarbeitenden im Unternehmen helfen soll, mit KI in ihrer alltäglichen Arbeit zu arbeiten, erstaunlicherweise. Aber wir wollen anfangen mit einem Thema. Wir kommen nämlich gerade von dem Panel, auf dem du gesprochen hast hier bei den Medientagen München. Und da ging es ja um Bewegtbild und Unterhaltung, um diese ganze Schiene. Und da passiert ja unglaublich viel. Du hast gerade ganz viele Beispiele gezeigt, was sich da gerade auch speziell in den letzten Monaten halt entwickelt hat und wie rasant auch die Entwicklungen sind. Und so eine ganz, ja, vielleicht Frage, die sich vielleicht auch so normallos wie ich so stellen, wenn sie gerne ins Kino gehen oder sich einen Film anschauen. Wann kommt denn der erste Blockbuster, der rein von KI generiert ist?
Das kann ich dir aktuell noch nicht beantworten, weil natürlich die großen Studios oder auch Produzenten gerne im stillen Kämmerlein heimlich hinter verschlossenen Türen arbeiten und dann mit einem natürlich großen Knall gerne ihr Projekt präsentieren werden. Aber ich bin mir sicher, es gibt gerade ein echtes Rennen eben hinter verschlossenen Türen mit dem Ziel, den ersten echten KI-Blockbuster zu produzieren. Man muss dazu sagen, die Tools, die wir aktuell weltweit, auf die wir weltweit als normaler Nutzer Zugriff haben, die leisten das jetzt noch nicht ganz. Mhm. Also Sora hat natürlich im Februar diesen Jahres eigentlich schon einen sehr, sehr spannenden Einschlag gegeben in die Branche, in die Kreativbranche im Ganzen, ist aber noch nicht für alle verfügbar. Wann das kommt, ist nicht klar. OpenAI sagt nach der Präsidentschaftswahl. Das heißt, wir werden ja hoffentlich dann bald, hoffentlich so weit, dass wir auch mal Zugriff bekommen. Mhm. Aber es gibt auch viele andere Tools. Aber letztendlich ist es immer die Frage, ist die Qualität, die da rauskommt, wirklich schon gut genug für eine Hollywood-Bühne? Ja. Spannend ist vielleicht ein Aspekt. Vor ein paar Wochen hat Runway, ein amerikanischer Text-to-Video- oder Video-Generation-Anbieter, eine Kooperation mit, ich will mich jetzt nicht irren, aber Paramount bekannt gegeben. Und was da natürlich passiert, können wir jetzt als Außenstehende nicht sagen. Ja, aber ich vermute, dass es darum geht, KI-Modelle speziell für bestimmte Prozesse im Film zu entwickeln. Und es könnte auch gut sein, dass zum Beispiel Paramount für eigenes IP, für eigene Bereiche, eigene KI-Modelle enthält oder erhält. Genau.
Das ist ja ein Thema, was durchaus hohe Wellen geschlagen hat, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht sogar. Es gab ja den Streik der Drehbuchautoren in den USA zum Beispiel 2023, die ja unter anderem auch die Sorge geäußert haben, dass durch KI halt ihre Jobs verdrängt werden, obsolet werden, wie auch immer. Da ist ja so ein bisschen die Frage, Kreativität ist ja das Herzstück von solchen Produktionen. Inwieweit kann KI Kreativität entweder verdrängen oder ist es eher ein Tool, wie blickst du darauf, aus welcher Richtung das helfen kann, Kreativität zu steigern und vielleicht auch Ansätze neu zu entwickeln?
Also grundsätzlich sind ja alle KI-Modelle, egal ob Text, Bild, Video, sind ja darauf aktuell, zumindest darauf ausgelegt, die prozentual wahrscheinlichste, den idealsten Output zu liefern auf deinem Prompt, auf deinem Befehl. Und das bedingt natürlich, dass die prozentual wahrscheinlichste Aussage oder der Output ist der auch am häufigsten in den Trainingsdaten vorkam. Das bedeutet, dass natürlich KI-Modelle, selbst wenn sie auch gut gepromptet werden, zur Mitte zurück tendieren. Zum Ideal, zum Generischen, zum Allgemeinen. Und ich denke, dass es trotzdem möglich ist, natürlich als Kreativer mit Erfahrung da herumzuarbeiten und das Modell in die richtige Richtung zu lenken. Aber man muss sich bewusst sein, dass die Modelle dazu tendieren, eben zur Mitte zu wollen. Ja. Und mit dem Output auch. Und Kreativität von solchen Modellen, also ich habe selbst schon versucht, Geschichten zu erzählen, ist aktuell sehr durchwachsen. Also was mir da, egal ob es Claude, ChatGPT, Mistral, was auch immer, was die Modelle da ausspucken, ist für, ich würde sagen, für einen Großteil der Menschen sehr, sehr außergewöhnlich, aber für echte Experten, jetzt klingt jetzt so, als wäre ich ein echter Experte, ich bin aber kein echter Experte, was Geschichten erzählen angeht, aber ich experimentiere einfach nur sehr, sehr viel. Für echte Experten ist es noch nicht so besonders. Ja, es ist eine große Hilfe, es ist ja immer ein großer Vorteil, wenn man nicht vor einem weißen Papier steht, sondern eben durch die KI einen Anfang bekommt, wo man ansetzen kann, wo man auch einfach auch feedbacken kann. Aber ich sehe es so, dass die echte Kreativität entsteht nicht durch die KI, sondern durch das Interagieren eines Menschen mit einer Vision mit diversen KI-Systemen.
Mhm. Ja, also wenn wir auch vielleicht ein bisschen weggehen so von diesem großen Hollywood-Case, mehr so vielleicht in die Sphären, wo auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause seid in eurer täglichen Medienproduktion. Du hast jetzt ganz oft schon von einem Werkzeug, von einem Tool gesprochen, das hilft, vor allem, wenn man halt sowieso schon Ahnung von der Materie hat, sage ich, wenn man eh schon ein kreativer Mensch ist, erfahren ist in der Produktion von Content. Was sind denn, wenn wir vielleicht beim Bewegtbild auch kurz bleiben, was sind denn so konkrete Anwendungsfälle, wo KI wirklich in der Arbeitswertschöpfungskette helfen kann?
Also das ist natürlich, ich fange jetzt mit der alten Leier an, die wir schon länger gehört haben in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, nämlich einfach um schnell zu Previous-Material zu kommen, zu Testmaterial, um verschiedene Konzepte auszuprobieren, um in dem Pitch vor allem zu brillieren. Unheimlich spannend. Also da hat KI wirklich, ich würde sagen, die Kreativbranche revolutioniert und Anbieter können einfach viel, viel schneller höherwertigen, skizzierten Output liefern, der es auch ermöglicht, dass sich der Kunde besser vorstellen kann, wo der Anbieter mit der Vision hin will. Weil bisher war es ja, wenn wir jetzt in der Kreativbranche bleiben, auch im Pitchen zum Beispiel, war es ja so, dass man zwangsläufig entweder mit Photoshop oder mit diversen Stockportalen irgendwie seine Vision visualisieren musste. Da steckt viel Arbeit drin, vor allem, wenn man es manuell machen muss, je nachdem auch, in welche Richtung man visuell gehen will. Aber das ist natürlich jetzt ganz anders, auf ganz andere Art und Weise möglich. Ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen ab von der Frage, aber ein besonders spannender Aspekt für mich war, und das war jetzt wirklich das erste Mal seit zwei Jahren der Fall, wo ich mich enhanced gefühlt habe, also wirklich so halb wie ein Android. Warum? Ja. Weil ich habe angefangen mit einem KI-Tool zu programmieren. Und ich kann nicht programmieren. Ich habe zwar mal im Studium herum ein bisschen HTML und CSS gelernt und mal ein paar Webseiten gebaut, aber ich bin kein Programmierer und erst recht nicht in der aktuellen Zeit, wo es ja aufgrund von Responsive Mobile First so viele Anforderungen gibt, die man gar nicht abdecken kann als Laie. Und ich habe ein Tool genutzt zum ersten Mal, das alles vereint, also eine IDE, ein Programmier, nennen wir es Framework, in dem ich quasi programmieren würde, einen KI-Assistenten, der für mich programmiert und aber auch eine Ergänzung liefert, bei der die meisten scheitern, nämlich das Installieren von gewissen, sagen wir mal, Datenbanken, die benötigt werden, um gewisse Dinge zu erreichen. Das kann ich selber schon gar nicht mehr. Letzter Punkt war, in diesem Programm konnte ich sogar direkt mein Ergebnis online stellen, als Webseite hochladen. Das heißt, der gesamte Flow von der Idee über das Programmieren, Bugfixing bis zum Online-Stellen, zum Hosten, alles in einer einzigen Umgebung, das ist ein Workflow, der ist so angenehm und ich habe meine ersten Apps innerhalb von, ja, sagen wir mal, 10 Minuten gebaut, natürlich kleine Snake-Spiele und dann aber auch einen Chat-Assistenten sich gebaut, der auch jetzt wirklich online ist und es ist unglaublich, was für ein Potenzial da drin steht. Natürlich kann ich, das ist auch sehr spannend, ich habe versucht als Laie dem KI-Programmierassistenten zu erklären, was ich von ihm haben will, wie die App funktionieren soll. Das hat schon geklappt, aber die App war buggy, weil ich anscheinend gewisse Details nicht eingebracht habe, die eigentlich für einen Developer, auch für einen KI-Developer wertvoll gewesen wären. Ich bin gescheitert und musste natürlich viel Bugfixing betreiben. Dann dachte ich mir nach einer halben Stunde, okay, ich probiere es noch von vorne und nutze mein schlechtes Briefing, gebe das aber einfach in GPT-4 ein und bitte GPT-4, dort ein ausführliches Briefing zu schreiben für einen Developer. Und dann hatte ich quasi dieses kleine Lastenheft, so 2 DIN-A4 Seiten groß, habe das wiederum dem Coding-KI-Agenten gegeben und zack, hat's funktioniert. Also,
fantastisch.
Ich habe mich wirklich erhellt und erhöht gefühlt.
Prozessoptimierung, da sind wir eigentlich schon beim Stichwort, weil das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja irgendwie schon auch das, was ja auch Teil deiner Arbeit oder deiner, ja, was du vermitteln willst. Es geht ja auch darum, nicht nur die Tools zu kennen, sondern sie auch sinnvoll zu nutzen. Ja. Und das hast du ja in dem Moment dann auch ausprobiert. Wie wäre denn ein sinnvoller Workflow, um da hinzukommen, wo ich hin will, nämlich eine App zu programmieren oder programmieren zu lassen, die möglichst wenig Bugs hat. Wie kann man denn die Mitarbeitenden dahin führen? Also man ist jetzt Chef eines, weiß nicht, mittelgroßen Produktionsfirma im Videobereich zum Beispiel und sagt, ich will, dass meine Mitarbeiter alle mit KI wie alltäglich arbeiten und haben vielleicht alle einen unterschiedlichen Stand. Die eine tun es schon, die anderen noch gar nicht. Also ist so ein bisschen Kraut und Rüben vielleicht noch. Wie fängt man denn da an?
Also Natürlich kann man zuerst mal bei mir anrufen, das ist klar.
Schon mal
aber,
gut.
Aber grundsätzlich, nein, grundsätzlich, ich würde versuchen, erstmal alle Mitarbeiter auf einen gewissen, ein gewisses Basis-Know-how zu heben. Das kann man machen mit einigen Workshops, mit ein paar Vorträgen. Das kann man auch über einen Upskilling-Prozess machen, was ich sehr sympathisch finde und was bei den meisten Unternehmen sehr hilfreich ist, ist, man startet mit einem Workshop vor Ort mit den entsprechenden Mitarbeitern. Mhm. Und danach führt man, also nach diesem persönlichen Workshop, führt man weitere, entweder wöchentlich oder monatliche kleinere Upskilling-Sessions zu diversen Themen durch und zieht sie sozusagen langsam alle gemeinsam hoch. Wichtig ist, dass niemand vergessen wird. Das wäre sehr, sehr schade. Ist das Unternehmen größer? Macht es Sinn, das Wissen nicht unbedingt an alle weiterzugeben, sondern an quasi Schlüsselpersonen, Multiplikatoren, die das Wissen dann in eigener Verantwortung an ihre Teams weitergeben? Grundsätzlich würde ich, also was auf jeden Fall entscheiden ist, ist ein ganz klares Framework, also Rahmenbedingungen, wie Mitarbeiter mit welchen KIs arbeiten dürfen, welche Daten sie hochladen dürfen. Das ist wichtig, weil die meisten Mitarbeiter entweder sie schrecken, sind abgeschreckt, weil sie keinen Schaden befürchten wollen und halten sich eher zurück, oder sie warten auch auf klare Vorgaben seitens der Firmenleitung. Wie darf ich mit welchen Tools umgehen? Und ideal ist natürlich auch in dem Fall eine Art von Assessment, um zu prüfen, mit welchen Tools man wirklich im Arbeitsalltag den größten Impact erreichen sollte. Und aus Geschäftsführungssicht sollte man sich erstmal von dem Gedanken verabschieden, wir implementieren KI und sofort fallen alle Kosten und alle Arbeitszeiten um 50%. Das wird so nicht sein. Mhm. Es wird natürlich zu Optimierungen kommen. Aber ich würde auch, gerade wenn es um sowas wie Implementierungsthemen geht, würde ich auch empfehlen, nicht sofort mit dem großen Ganzen zu starten, sondern mit einzelnen Puzzlestücken eines größeren Prozesses, diese einzelnen Puzzlestücke zu teilautomatisieren mit einem Human Overwatch sozusagen, also mit dem Human in the Loop, und dann erst viel, viel später zu versuchen, die alle zu verknüpfen. Mhm. Das wäre mein Ansatz.
Ja, und damit dann vielleicht auch so, was so in meiner ersten Frage ja drin steckte, die KI schreibt dann am Ende einen ganzen Blockbuster selber und wir brauchen euch alle nicht, das mal so, ja, das ist wahrscheinlich erstmal noch in weiter Ferne, auch wenn wir natürlich nie Entwicklungen bis zum Ende durchblicken können und wer weiß, was da noch so kommt, aber erstmal so, das sind ja die Schritte, die wichtig sind, ne, also richtig, das wirklich im Alltag zu implementieren, zu zeigen, an welchen Stellen in diesem Produktionsprozess man KI einfach einsetzen kann, und ich glaube, aber dieses Denken auch erstmal reinzubringen, ist, glaube ich, auch extrem wichtig.
Genau. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Die KI schreibt einen Blockbuster und dann bekommen wir automatisch die KI-Figuren, die KI-Schauspieler, wir bekommen die KI-Szenen, die KI-Videogenerierung. Ja, wenn das wirklich irgendwann möglich ist, dann kann es aber nicht nur ein Unternehmen, sondern wahrscheinlich können das dann plötzlich relativ schnell in einem kurzen Zeitraum alle. Und damit sehr, sehr spannend, das ist jetzt schon so, wir als Konsumenten, wir sind ja auch alle Konsumenten, nicht nur Produzenten von Content, unsere Zeit, die wir vor einem Bildschirm verbringen können, ist begrenzt. Das heißt, wir können nur begrenzt konsumieren. Jetzt wird jede Firma da draußen versuchen, dank KI mehr Content zu produzieren, aber unsere Aufmerksamkeitsspanne, die Dauer, die wir uns da beschäftigen können, bleibt die gleiche. Ja. Was hat es zur Folge? Wir können aus viel, viel mehr Content auswählen. Das heißt, unsere Ansprüche steigen auch. Mhm. Das heißt, es kann auch gut sein, dass so eine automatisch KI-generierte Content-Fabrik vielleicht gar nicht mehr in 5 oder 10 Jahren dem Anspruch eines Content-interessierten Menschen genügt. Ja? Einfach weil sie ja wieder, wie gesagt, auf die Norm zurückzieht und so weiter und so weiter.
Das ist ein extrem spannender Punkt, finde ich, dieses, dass die Ansprüche dann ja auch steigen. Ne?
Ja.
Also das ist, weil eine Chance, die ja auch viele in KI sehen, ist ja dieses, damit können wir Content personalisieren. Ne? Also wir können Leute gezielt ansprechen, wir können vielleicht sogar einen Film machen, der, weiß ich nicht, dann, wenn ich den schaue, mich anspricht und sagt, hi Lukas, du sitzt jetzt vor dem Bildschirm, und da gibt's da ganz viele Möglichkeiten. Das wäre ja wiederum was, wo KI Ansprüche natürlich auch bedienen könnte.
Richtig. Also ich bin ja dank jetzt meines doch sehr, sehr großen LinkedIn-Netzwerkes mit vielen interessanten Personen in Kontakt, ja, teilweise auch viele aus den USA, die auch an spannenden Startup-Ideen arbeiten. Du hast jetzt gerade einen Film angesprochen, der mich persönlich anspricht. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich in Zukunft nah oder fern, spielt eigentlich keine Rolle, eine Serie auf irgendeinem der vielen Streaming-Anbieter anschaue und die Hauptperson hält ein Getränk in der Hand. Und das ist nicht das Getränk, das die echte Hauptperson, der amerikanische Held oder so, trinkt, sondern es ist zum Beispiel ein Münchner Helles, ja, weil einfach der Algorithmus weiß, ich wohne in München, ich sollte mal wieder ein Helles trinken, das macht doch Sinn, dort einfach eine entsprechende Flasche zu integrieren. Oder
die Marketingleute, sie spitzen die Ohren.
Richtig, ja. Also, wir arbeiten auch aktuell gerade an so einem, ja, nennen wir es mal Mass Customization oder Individualization Projekt im Bereich Video. Steht kurz vor der vor dem Go, und das, diese Dinge sind schon möglich. Ja. Das Problem ist nur, der Initialaufwand ist meistens extrem hoch. Mhm. Natürlich, wenn man das dann aufgebaut hat und wenn dann die Maschinerie läuft, dann fällt natürlich sofort der, ja, die Kosten für die Produktion, ja, des Contents. Ja. Aber den ersten Schritt zu gehen und diesen Initialaufwand zu, ja, auszugeben, das ist, fällt vielen Kunden natürlich schwer, weil, klar, da müssen Developer ran, da muss ein großes Konzept ran, da müssen viele verschiedene Tools miteinander kombiniert werden, wir brauchen eine Serverstruktur etc. pp. Das ist ein relativ, am Ende baut man eigentlich ein Produkt, wenn man irgendeine Art von KI-Automatisierung entwickeln will. Und das kostet.
Ja. Ja. Das kostet. Und dann ist immer die Frage, wir reden immer darüber, Effizienzsteigerung und Kostenspareinsparung mit KI. Mhm. Wir haben jetzt gelernt, so einfach ist es dann am Ende nicht. Du hast jetzt ein paar Mal schon wir entwickeln und wir arbeiten angesagt. Jetzt wird es doch mal doch noch kurz Zeit gegen Ende unseres Gesprächs. Wer sind denn wir? Also du hast ja Creamlab gegründet, Creamlab bei AI. Was macht ihr da genau?
Ja, also wir, unser Business fußt auf mehreren Säulen. Die eine Säule ist unser eigenes Image- und Text-Generation-Tool. Wir sehen uns als Meta-Plattform. Wir entwickeln natürlich keine eigene KI-Lösung oder kein eigenes KI-Modell. Dafür fehlt uns schlichtes Kapital. Das machen die großen amerikanischen Konzerne oder auch große europäische Konzerne mittlerweile. Wir ziehen die besten Lösungen in ein sauberes, sehr, sehr elegantes Interface und geben dem Benutzer die Möglichkeit, all diese Tools zu nutzen, in einem vertrauten Rahmen, ja? Und in einem Rahmen, der optimiert ist, sodass auch Einsteiger leicht damit hochwertigen Content produzieren können. Und das ist natürlich sehr spannend, weil ich hatte es vorhin im Vortrag, es gibt verschiedene Videogenerierungsanbieter. Wenn einer ein neues Feature aufbringt, wechseln die ganzen User zu diesem neuen Videoanbieter, kündigen ihre Abos beim alten, wechseln zum neuen. Es ist immer so ein Hin und Her. Und das geht natürlich auch bei Foto- oder bei Bildgenerierung, es gilt auch bei Textgenerierung. Es gibt immer den Wechsel zwischen GPT-4 und Claude 3.5 von Anthropic. Und was wir halt versuchen ist, wir sagen, hey, wie wäre es denn, anstatt dass die Mitarbeiter immer wechseln und sich immer wieder neu einarbeiten müssen, wie wäre es denn, wenn wir eine Enterprise-Plattform anbieten, auf der all diese Modelle sauber gehostet sind und die unter anderem natürlich auch ein paar andere Vorteile hat. Wir haben zum Beispiel ein GPT-4o-Modell in Europa, DSGVO-konform, auf Servern hier in Europa, unsere Daten liegen in Europa, also alles im gewissen Rahmen eher auf den europäischen Raum konzentriert, während halt die vielen Anbieter da draußen halt ihre Daten überall weltweit und natürlich in den USA liegen haben, was natürlich auch nicht jeder Enterprise-Kunde will.
Ja, klar. Das war's schon. Jacques Alomo ist nach dem Panel über KI im Bewegtbildbereich noch kurz mit uns ins Podcast-Studio gekommen. Ich glaube, wenn man etwas über dieses kurze Gespräch schreiben kann, ist es so, ja, Alltagstauglichkeit der KI. Also wir sind letztes Jahr bei den Medientagen, haben wir noch sehr viel drüber gesprochen, wie wird das unsere Branche verändern und was macht das mit der Welt? Und das ist natürlich weiterhin auch wichtige, spannende Fragen, aber mindestens genauso wichtig für uns alle ist, glaube ich, wie gehen wir denn konkret im Alltag damit um? Und damit haben wir, glaube ich, darüber haben wir jetzt ein bisschen was gehört von Jacques Alomo, der sich damit schon ein bisschen länger auseinandersetzt. Vielen, vielen Dank, dass du dir noch kurz Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Für unser Podcast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Ja, was es sonst noch so gab bei den Medientagen, das könnt ihr natürlich auch auf unserer Homepage nachlesen, im Blog. Ihr könnt die Social-Media-Kanäle verfolgen. Alles, was hier im House of Communication passiert, wird da abgebildet. Ich melde mich nach dem Ende der Konferenz im Podcast nochmal wieder. Gehe jetzt erstmal ein bisschen mich ausruhen oder vielleicht auch auf die Party. Mal sehen. Ist ja viel los bei den Medientagen. Und dann geht's in den zweiten Tag für mich am Donnerstag. Und am Freitag hören wir uns, wie gesagt, mit einer Abschlussfolge der Medientage München wieder. Bis dahin, vielleicht sehen wir uns im House of Communication oder danach oder wir hören uns oder lesen uns, wie auch immer. Habt einen guten Abend, kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, oder wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr hört. Und macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.